Ich war mir nicht sicher, ob ich es erwähnen sollte, aber es gibt so findige Leute, die dann vielleicht auch manchmal irgendwie sich darüber Gedanken machen. Ja, meine Frau ist heute nicht da und ja, ich trage keinen Ring am Finger. Meine Frau ist das Wochenende bei ihrer Familie, weil ihre Schwester Abschlussfeier hat und ich habe am Freitag Cajon gespielt, vorher den Ring ausgezogen, mir dabei aber den Knöchel so angehauen, dass er jetzt ein bisschen dick ist, deswegen kriege ich den Ring gerade nicht drauf. Ich habe ihn in der Tasche, alles gut, schöne Grüße von meiner Frau. Also, ist euch das schon mal passiert? Ihr findet euch in der Gruppe von Leuten wieder und während des Gesprächs fangen die Personen um euch plötzlich an, mit irgendwelchen Worten um euch zu werfen und plötzlich habt ihr den Eindruck, ihr versteht gar nichts mehr. Hat jemand da irgendwie Erinnerungen an Matheunterricht oder sowas? Also mir geht das so, wenn Leute anfangen, von Psychologie zu sprechen. Und dann bin ich ganz, ganz schnell irgendwie raus. Und dann ist ja die Frage, wie gehe ich damit um? Man könnte sich natürlich als Dummerchen outen und dann einfach immer so fragen bei jedem Wort, was ist denn das? Oder man kann, wie ich das viel häufiger mache, diesen konzentrierten Blick aufsetzen, die Augen ein bisschen zusammenkneifen und irgendeinen Punkt im Raum anfixieren und bloß nicht auf die Person direkt in die Augen schauen, die irgendwie dieses intelligente Zeug von sich gibt. Dann kommt man meistens ganz gut durch die Situation. Ich nenne dieses Verhalten die Smart-Fake-Strategie. Ja, gibt es Studenten unter uns, die kennen das auf jeden Fall. Also, mein Eindruck ist ja, dass dieses Verhalten auch so in der Kirche manchmal ganz ähnlich auftreten kann. Manchmal, gerade auch wenn man irgendwie so neu plötzlich mit Glauben konfrontiert ist, mit Leuten, die irgendwie an Jesus glauben. Aber manchmal auch ist man Jahre dabei und versteht immer noch nichts. Da fallen dann so Begriffe wie Sünde und Buße und Verdammnis und Erlösung oder halt auch Gnade. Und wenn so ein Wort fällt, du nur so, ja, der. Wichtig ist noch mit dem Kopf mitzunicken, das macht es noch viel authentischer, dass man das mit dem, der erzählt, den Eindruck gibt, ja, ich folge dir noch. Die Worte kommen zwar auch irgendwie in unserem deutschen Sprachgebrauch vor, also ein Verkehrssünder muss ein Bußgeld zahlen. Verdammt ist immer noch ein geläufiges Fluchwort oder man spricht vom Gnadenschuss, um ein leidendes Tier von seinen Qualen zu erlösen. Also, ja. Aber wenn Christen diese Worte verwenden, scheinen die damit irgendwie viel mehr zu verbinden. Das scheint so wichtig zu sein. Es wird inflationär gebraucht. Oder was auch vorkommt, die reden darüber und man hat so einen Eindruck, dass die Leute, die diese Worte gebrauchen, selbst nicht genau wissen, was sie bedeuten. Und sie einfach aus irgendeinem frommen Vokabular übernommen haben, weil das ja in diesen Kreisen ganz gut ankommt. Sprache ist ja eines der offensichtlichsten Merkmale einer Gruppe. Wenn du die Sprache oder das Vokabular einer Gruppe nicht verstehst, wird es dir schwerfallen, dich zu dieser Gruppe zugehörig zu fühlen. Und das ist überall so. Du gehörst erst richtig dazu, wenn du das verstehst, was da geredet wird. Und es reicht nicht nur diese Worte zu kennen, sondern es geht vor allem darum zu verstehen, was hinter diesen Worten steckt. Bei Ingenieuren gibt es gleich ein ganzes Themengebiet, an dem es sich entscheidet, ob du dazugehörst oder nicht. Und das ist das Thema Thermodynamik. Du kannst nahezu jeden Ingenieur danach fragen, ich weiß nicht, ob es wirklich bei allen ist, aber bei den meisten. Entweder er rollt genervt mit den Augen oder er schaut dich begeistert an und sagt nur Entropie. Ich merke schon, ihr versucht das gerade so auch schon zu übernehmen. Ja. Schaut mir nochmal in die Augen. Auch für mich war das in meinem Studium ein Thema und ich habe es einfach nicht verstanden. Also da geht es mir wie fast allen von euch wahrscheinlich. Ich bin nach Strich und Faden durch diese Prüfung gerasselt und ich hatte keine Ahnung, wie ich das jemals verstehen soll, was Entropie ist. Der Weg zu meinem Abschluss war also versperrt. weil ohne Entropie kein Ingenieur. Und dann bin ich auf ein YouTube-Video gestoßen von Martin Buchholz, nicht der Sänger, sondern der Thermodynamiker. Und diese 12 Minuten haben alles verändert. Mein Leben war danach nie mehr so, wie es vorher war. Auf einmal habe ich die Welt mit ganz, ganz anderen Augen gesehen. Energie, Wärme, Zeit, alles hatte plötzlich eine ganz, ganz neue Bedeutung für mich. Und ich habe Thermodynamik dann doch bestanden. Ich bin Ingenieur, nur das am Rande. Und für alle, die jetzt neugierig geworden sind oder auch an Thermodynamik hängen, erstes Suchergebnis, Martin Buchholz, Entropie. 12 Minuten. Was hat das Ganze denn jetzt bitte schön mit dem Thema Glauben und dem Thema immer wieder neu zu tun? Ich glaube, dass viele von diesen frommen Begriffen, mit denen Christen manchmal so um sich werfen, das sind so Begriffe wie Entropie. Die sind unglaublich wichtig, aber gleichzeitig wirken sie auch so vollkommen unverständlich und so ein bisschen überhaupt nichts, was mit dieser Realität so von uns zu tun hat. Und wenn man etwas nicht versteht, dann hat man irgendwann keinen Bock mehr auf diese Smart-Fake-Strategien, sondern dann hat man einfach Mut zur Lücke oder sagt, ach, ist mir egal. Dann versuche ich es halt ohne. Und vielleicht geht es dir da ganz genauso. Ganz egal, ob du ganz neu irgendwie zum ersten Mal vielleicht sogar hier in dieser Gemeinde bist oder schon lange dabei bist. Wenn ich Leute frage, was ihnen am Glauben so wichtig ist, dann bekomme ich verschiedene Antworten. Und ich will vorweg sagen, die sind nicht verkehrt. Die sind wahr, aber es ist halt auch noch nicht alles. Zum Beispiel weiß ich von vielen, denen die Gemeinschaft unter Christen wichtig ist, so richtig wichtig. Die kommen gerne in die Gemeinde zum Gottesdienst, zum Prisma, zum Lichtblick, zum Input oder zu irgendwelchen anderen Zeiten, wo wir uns treffen, weil sie merken, da ist was Besonderes an der Art, wie wir miteinander umgehen, wie wir einander respektieren, wie wir einander annehmen. Und ich bin ja schon mal sehr, sehr froh, dass das zumindest in den meisten Fällen tatsächlich auch so ist, weil das bedeutet, dass sich darin erfüllt, was Jesus gesagt hat, eure Liebe zueinander, eure Liebe unter euch, wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Johannes 13, Vers 35. Dann sind da Menschen, die haben erfahren, dass Jesus tatsächlich real ist, dass er persönlich erfahrbar ist und sie erleben, dass Jesus immer bei ihnen ist, so wie wir es gerade gesungen haben auch. Und genauso, wie er es auch versprochen hat. Dass er vielleicht sogar in ganz großartiger Weise in ihr Leben eingegriffen hat, indem er ihr Gebet erhört hat. Oder sie erleben zum Beispiel im Lobpreis, dass da mehr ist als nur ein schönes Gefühl, sondern dass da eine Person dahinter ist, dass da ein Gott dahinter ist, dem man näher kommen kann, mit dem man Zeit verbringen kann. Und auch da bin ich froh, dass das so ist, weil Jesus hat gesagt, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Matthäus 28, Vers 20b. Und er hat gesagt, wer bittet, wird erhalten, wer sucht, wird finden und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Aus Matthäus 7, Vers 8. Das ist doch toll. Das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Warum kann das denn nicht einfach schon alles sein? Ich glaube, dass wir dieses Ausmaß von dieser guten Nachricht erst vollkommen verstehen, wenn wir die Bedeutung von der, ich möchte es mal schlechte Nachricht nennen, verstehen. Andernfalls ist es wie Thermodynamik ohne Entropie. Ja, das sagt, der Kim wäre das auch egal. Es ist wie der wesentliche Bestandteil, der fehlt. In seinem Brief an die Römer schreibt Paulus, alle haben sich von Gott abgewandt. Alle sind für Gott unbrauchbar geworden. Keiner tut Gutes, auch nicht ein einziger. Römer 3, Vers 12. Und vielleicht willst du widersprechen wollen, gerade in Bezug auf den zweiten Teil kann man ja durchaus in Frage stellen, ob es nicht doch manches Gute gibt, was Menschen so von sich aus tun. Aber das ist Gottes Blick auf uns Menschen. Dieses Abwenden der Menschen von Gott nennt die Bibel Sünde. Begriffserklärung Nummer 1. Und Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr von ihren Sünden zu rufen und nicht, um meine Zeit mit denen zu verbringen, die sie schon für gut genug halten. Lukas 5, Vers 32. Das ist Buße, Begriffserklärung Nummer 2. Wenn ich erkenne, damit bin ja ich gemeint. Ich bin ein Sünder, auch wenn ich bis vor kurzem noch gar nicht wusste, was dieses Wort eigentlich bedeutet. Aber ich bin einer, der sich von Gott abgewendet hatte, der von Gott lange nichts wissen wollte. Aber ich bin auch einer, der sich jetzt wieder Gott zuwenden will. Weil ich vielleicht das merke, dass er da ist. Weil ich vielleicht auch in der Gemeinschaft mit anderen Christen merke, dass er da ist. Und dass mich da von ihm was trennt. Die Bibel ist relativ klar, was die Konsequenzen von Sünde auf der einen und Buße auf der anderen Seite anbelangt. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Römer 6, Vers 23. Und das ist die Beschreibung von Verdammnis und Erlösung. Viele Begriffserklärungen in ganz, ganz kurzer Zeit, ich weiß. Und all das lässt sich zusammenfassen in dem einen Begriff des Glaubens, den ich vorhin schon am Anfang genannt hatte. Das, was in der Thermodynamik die Entropie ist. Und das ist Gnade. Paulus beschreibt sie folgendermaßen im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 7. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass uns unsere Sünden vergeben sind. Ich möchte es nochmal vorlesen. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass uns unsere Sünden vergeben sind. Ich habe bewusst jetzt viele Bibelstellen gebracht, weil ich nicht wollte, dass ich euch irgendwas erzähle, was man ja irgendwie, das ist halt so die Meinung von dem Daniel, sondern ich wollte es euch direkt auch geben aus der Bibel, aus Gottes Wort. Dass ihr wisst, dass das wahr ist, dass ihr das prüfen könnt, dass ihr das nachschlagen könnt. Weil das ist ganz, ganz wichtig, das macht einen riesen Unterschied. Ich glaube, dass der Begriff Gnade wahrscheinlich der zentrale Begriff ist, um diese gute Nachricht zu verstehen. Und diesen Begriff zu verstehen, das ändert alles. Und vielleicht hast du das schon ein paar Mal gehört, vielleicht auch nicht. Vielleicht bist du gegenüber dem, was ich jetzt eben erzählt habe, auch schon so ein bisschen abgestumpft und jetzt müsste man irgendwie mal wieder ganz neu hören. Das stimmt. Das müsste man mal wieder ganz neu hören. Immer wieder. Ich möchte heute noch mit zwei Gedanken abschließen, die da anknüpfen. Zum einen möchte ich sagen, dass das, was wir vorhin gesagt haben, was so die Gründe sind, warum das mit dem Glauben, warum das mit Jesus einem so wichtig sein kann, dass die alle damit zusammenhängen mit der Gnade. Dass Gott uns Menschen überhaupt wieder auf einer persönlichen Ebene begegnet, dass er ja sich im Gebet finden lässt, dass wir ihn im Lobpreis ja manchmal wirklich spüren können, dass er ganz uns ganz nahe kommt, dass wir tatsächlich, wenn wir in seinem Wort lesen, wie seine Stimme hören können. Das liegt daran, dass er alles aus dem Weg geräumt hat in seiner Gnade, um das überhaupt erst möglich zu machen. Sonst gäbe es das nicht. Auch dass wir Gemeinschaft untereinander haben können und einander annehmen können und nicht irgendwie vorher schauen müssen, dass die auch in unser Mindset passen, dass die in unser Denkmuster passen. Ja, das liegt daran, dass Jesus uns genauso angenommen hat, weil wir diese Gnade empfangen haben. Nur deswegen können wir auch andere annehmen und uns selbst. Und das macht das unter uns auch immer wieder neu. Deswegen ist Gnade etwas, was immer wieder neu ist. Ich erzähle es euch. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber es ist mir wichtig, euch das auch zu erzählen, wie das bei mir war. Ich kann das nämlich nicht von hier vorne machen, dass man das versteht. Ich kann mein Bestes tun, das, was ich verstanden habe, weiterzugeben. Ich weiß, als ich 4 Jahre alt war, habe ich meine Eltern gefragt, warum wir Weihnachten feiern. Ich war 4 Jahre alt und ich habe gefragt, warum feiern wir Weihnachten? Meine Mutter hat mir das erklärt und sie hat mir nicht nur irgendwas von einem Weihnachtsmann erzählt oder was weiß ich und in Bezug auf Ostern nicht irgendwas vom Osterhasen erzählt, sondern sie hat mir erzählt, dass Gott alle Hindernisse zu uns Menschen ja durchbrochen hat, um zu uns zu kommen. Und als sie davon erzählt hat, dass Jesus ohne Sünde war, ohne Schuld war, und auch wenn ich vielleicht mit dem Begriff Sünde nichts anfangen konnte, Schuld, irgendwie hatte ich dafür ein Gespür. Und als sie gesagt hat, dass er ohne das war und das auf sich genommen hatte, habe ich gemerkt, dass es was mit mir zu tun hat. Dass mich das persönlich trifft, dass ich das brauche. Und ich habe mich an diesem Abend dafür entschieden, dass ich mein Leben Jesus gebe, weil er seins für mich gegeben hat, aus Gnade. Und an dieser Grundhaltung hat sich bei mir seitdem nichts mehr geändert. Ich habe viel mehr auch noch vielleicht über Jesus verstanden, manches auch wieder über den Haufen geschmissen, was ich gedacht hatte, mal verstanden zu haben. Aber eins war mir immer wieder klar, die Gnade des Herrn nimmt kein Ende. Sein Erbarmen hört nie auf. Jeden Morgen ist es neu. Groß ist seine Treue. Das ist ironischerweise auch gleich der Spruch, den wir Kim mitgegeben haben. Und Jule und ich hatten uns nicht abgesprochen. Ich lese ihn nochmal vor. Die Gnade des Herrn nimmt kein Ende. Sein Erbarmen hört nie auf. Jeden Morgen ist sie neu. Groß ist seine Treue. Ich bin so dankbar, dass seine Gnade für mich immer wieder neu ist. Denn sie verändert alles. Es macht es immer wieder neu. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und lade dich ein, vielleicht auch das, was wo du sagst, ja, das ist auch mein Gebet, dass du es in deinem Herzen einfach mit Amen, ja, das meine ich auch so, für dich auch so bestätigst und dass Gott sagst. Und vielleicht ist es gut, dass, wenn du aus diesem Gottesdienst rausgehst, nochmal über das nachdenkst, was wir jetzt hier beten und es nochmal Gott persönlich mit deinen Worten sagst. Herr, ich möchte dir danken dafür, dass du uns so sehr liebst, dass du uns in deiner Gnade begegnest. Und ich möchte dir danken, dass du uns hineinnimmst und erklärst, was du mit diesen Worten meinst, die wir vielleicht gar nicht so verstehen. Herr, ich bete für alle, ja, die mit diesem Begriff Gnade, die mit Begriffen wie mit Sünde oder mit Verdammnis und all diesen schweren Begriffen ja so ihre Probleme haben. Da möchte ich dich bitten, dass du das auftust, nicht irgendwie wie so ein Lehrwerk, wie eine Formelsammlung, wie eine Definitionsansammlung, wo man das einfach ablesen kann, sondern dass du es ganz lebendig für uns machst, so wie du es für mich lebendig gemacht hast. Ich möchte dich bitten für alle, wo diese Erkenntnis irgendwie schon so lange her ist und vielleicht auch so verschüttet gegangen ist, weil wir uns gar nicht mehr auch auf dich eingelassen haben, gar nicht mehr vor dein Kreuz uns gestellt haben und an das gedacht haben, was du getan hast an deiner Gnade für uns. Ich möchte dich bitten, dass uns das neu berührt. Und ich weiß, dass hier einige sitzen, die sagen, ja, ich möchte das gerne wieder neu spüren, aber irgendwie komme ich nicht da dran. Da bitte ich dich, dass du durchbrichst, wie du es so gerne tust und Herzen ganz neu berührst. Und ich bete für uns als Gemeinde, dass wir lernen, von dieser Gnade zu sprechen, zu singen, aus dieser Gnade heraus zu leben, dass Menschen das verstehen, dass Menschen sich nicht außen vor fühlen, dass sie nicht irgendwie Smartfake-Strategien betreiben müssen, wenn sie mit uns reden, sondern dass wir sie hineinnehmen können in dieses große Geschenk, was du uns gemacht hast. Danke, dass es nicht so kompliziert ist wie Entropie, was man erst irgendwie, was weiß ich, versteht oder auch nicht versteht, sondern dass es selbst Vierjährige verstehen. Danke, dass du dich jedem von uns offenbaren willst. Und ich bete darum, dass du das tust, immer wieder neu. Ich bete das in Jesu Namen, der Ausdruck deiner Gnade ist. Amen.